stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Party und echt schönes Fest, super Musik, Sie amüsieren sich köstlich, haben Freude und dann kommen Sie an ein paar Leute und wollen ins Gespräch kommen, sind ja bei guter Laune und wollen auch Leute kennenlernen und dann merken Sie, die unterhalten sich über die Zucht und die Wachstumsgeschwindigkeit von Kressesamen. Und Ihre Euphorie, die sinkt schlagartig und Sie denken, was für ein paar Nerds. Ich glaube, Nerds sind das sind die Menschen, ist nicht böse gemeint, aber das sind die Menschen, die sich mit Wissen beschäftigen, die der Rest der Welt nicht interessiert. Und das sind oft so verschwindend geringe Anzahl von Leuten für ein bestimmtes Thema. Wir kennen das in verschiedenen Bereichen. Vielleicht sind Sie heute in diesem Gottesdienst und sagen, coole Musik, macht Spaß, Gottesdienst feiern, aber was habt ihr euch für ein Thema ausgesucht? Das ist doch was für Nerds. Interessiert mich nicht. Obwohl, dann wären Sie vielleicht nicht hier. Wir machen Folgendes heute. Ich werde ein paar Sachen für die Nerds unter uns sagen. Vielleicht sind da extra welche deswegen gekommen. Also wo wir über die Trinität reden und versuchen zu wissen, warum reden wir über drei, warum oder wie kann man das verstehen. Und für alle anderen, Normalos unter uns, versuche ich den Schwerpunkt darauf zu legen, wir müssen das gar nicht verstehen, Kresse kann man auch essen, ohne sie zu verstehen. Das ist eine super Sache. Und da geht es dann mehr darum, warum oder wozu reden wir eigentlich von der Dreieinigkeit, auch wenn wir sie nicht verstehen. Ja, was macht sie aus? Was hat das mit uns zu tun? Okay, mal gucken, ob das gelingt. Auf wie geht's? Eine Nerdfrage ist immer wieder, ist sie überhaupt biblisch? Ha! Interessiert vielleicht hier keinen. Können wir kurz abstimmen, sonst überspringen wir den Punkt. Okay, nee. Also die Frage hier hinter, das ist eigentlich der Grund darum, warum wir von drei Personen reden. Es gibt natürlich Bibelstellen, die Vater, Sohn und Heiliger Geist aneinander rein oder in Zusammenklang bringen. Wir haben schon einige vorhin davon gehört. Sonst beginne ich die Predigt in einem normalen Gottesdienst hier mit die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen oder euch allen. Das ist ein Gruß. Und da sehen wir die drei zusammen. Und es stimmt, es gibt aber keine Lehre darüber. Es gibt das Wort dreieinig nicht. Es gibt keine Erklärung, wie die zusammenspielen. Aber die drei Personen gibt's. Und, wichtig, sie gibt es nicht nur in der Bibel und sie kommen vor, sondern allen dreien wird Göttlichkeit zugesprochen. Und dann fragt man sich, wie soll das funktionieren? Und dann geht's los. Und dann hat sich die Kirche Gedanken gemacht, okay. Und das führt uns schon zum nächsten Punkt. Super, es sind drei große Punkte, ne? Es geht schnell voran, ist kein so ein großes Thema. Okay, nee. Das nächste Thema wird ein bisschen größer. Wie kann man denn die Lehre der Dreieinigkeit verstehen? Da gibt es ja verschiedene Bilder, um die irgendwie verständlich zu machen. Gestern Abend saßen meine Frau und ich zusammen und haben über eins geredet. Wasser. H2O. Und also wir haben über verschiedene Sachen auch geredet, die ganze Predigt so ein bisschen, weil meine Frau muss immer rausgehen, wegen der Kinder. Und dann habe ich gesagt, hier, ich versuche es dir zu erklären. Und dann sind wir darauf gekommen. Sie meint, das ist eines der coolsten Bilder. Wasser ist eine Sache, H2O, eine Formel, ein chemisches Element. Und doch gibt es in drei Aggregatzuständen, nämlich fest als Eis, flüssig als Wasser, gasförmig. So ist es mit Gott. Habe ich gesagt, nee. Über das, was ich gelesen habe und nachgedacht habe, ist das gar kein so gutes Bild. Weil meiner Meinung nach fällt dieses Bild von einer Seite des Pferdes runter. Nämlich, wenn wir versuchen, sie zu verstehen und Bilder suchen, fallen wir oft von zwei Seiten des Pferdes. Die eine Seite ist nämlich, dass wir sagen, im Prinzip ist das ein Wesen, aber es erscheint nur auf dreierlei Art und Weise. Herr Janssen hat das vorhin gebracht mit diesen drei Masken. Deswegen haben die Leute irgendwann aufgehört, davon von drei Personen Gottes zu reden, obwohl ich diesen Begriff immer noch gut finde. Drei Personen Gottes. Aber weil im Griechischen genau das damit mit einem Schauspieler gemeint war, ein Schauspieler konnte verschiedene Personen spielen. Aber es ist nur einer und er taucht nur auf drei Formen auf. Ja? Und Trinitätslehrer sagt, nein. Es sind drei Personen. Unabhängige Personen. Ein Gott. Die Trinitätstheologie steht sozusagen zwei Sachen nebeneinander. Sie sind drei, sie sind viele, Er ist viele und er ist einer. Es gibt nur einen einzigen Gott und versucht die Einheit zu betonen und gleichzeitig die Vielheit. Und das ist das Spannende an dem Eisbeispiel. Meiner Meinung nach ist es deswegen nicht so gut. Sonny meint, trotzdem passt das doch. Okay, und ihr merkt schon, wir fangen uns an zu kloppen. Gut, das ist so, wenn wir darüber reden, versuchen das zu verstehen. Wie gesagt, die andere Seite des Pferdes ist, wenn wir sagen, wir betonen die Vielheit und die Einheit fällt runter. Ja, dann sind es auf einmal drei unterschiedliche Personen. Es gibt verschiedene Abweichungen darüber. Ihr könnt euch über alle möglichen Häresien, die die Kirche verworfen hat, belesen. Aber eine zum Beispiel ist, die dann das ausformt oder wie auch immer, zu sagen, es gibt eine Stufung innerhalb der Trinität. Es gibt den wahren Gott und dann ist da ja die Abstufung Jesus, der wurde gezeugt halt noch, gemacht, der Geist wurde geschickt, aber es gibt eigentlich nur einen. Und dann hat er noch verschiedene andere gemacht. Und dann merkt er, okay, es sind verschiedene, jetzt versucht man das auseinanderzureißen, aber damit geht die Einheit flöten und ganz verschiedene Formen gibt es sozusagen. Und im Prinzip geht es dann Richtung drei Götter. Und auch da sagt die Trinitätslehre, nee, es ist einer, aber drei Personen. Gut. Da angekommen, ich bringe noch ein paar Bilder, wir wollen ja ein paar Bilder angucken. Das ist wohl das Gängigste, ein Dreieck. Ein Dreieck hat drei Ecken, jede Ecke ist für sich, aber es ist ein Dreieck. Ja? Und der Versuch, sozusagen das ein bisschen zu erfassen. Ich habe gelesen, dass der heilige Patrick versucht, den Iren das beizubringen anhand eines dreiblättrigen Kleeblatts. Schwieriges Wort. Ein Blatt und doch mit drei Blättern. Eigenständigen Blättern und doch eins. Auch in einem Versuch. All diese Sachen gehen dahin und haben ja ein Problem, dass es nicht um Personen geht. Ich habe noch andere coole Sachen gelesen, ja. Zum Beispiel die Vorstellung, ein Buch. Ein Buch existiert auf dreierlei Art und Weisen. Nämlich einmal im Kopf des Autors. Vater. Im Bücherregal, wirklich, zum Rausnehmen. Sohn. Und im Entstehen im Kopf des Lesers. Heiliger Geist. Auch das kommt an seine Grenzen, das Bild. Aber es gibt verschiedene andere coole Bilder, echt. Oder das Haus, habe ich gelesen. Der Architekt würde sagen, das Haus gehört mir. Es ist mein Haus, habe ich entworfen. Der Käufer würde sagen, ich habe es gekauft. Es ist mein Haus. Und der drin wohnt, der würde sagen, es ist mein Haus. Und auf das kann man Vater, Sohn und Heiliger Geist beziehen. Der Vater ist der es entwirft. Der Sohn ist der es erkauft, nämlich den Menschen. Und der Heilige Geist ist der es bewohnt. Aha, tolle Bilder. Aber alle kommen an ihre Grenzen. Das ist es. Und auf die Frage, wie kann ich die Trinität verstehen, gibt es eigentlich nur eine Antwort. Gar nicht. Ein Pfarrer, der hat mal über die Trinität gesprochen, in einer Kanzel habe ich gelesen, und hat am Ende gefragt, habe ich es klargestellt? Und ein Mann sagt, ja. Oder dann haben sie es nicht verstanden oder ich habe es falsch gemacht. Das liegt daran, dass weder unsere Sprache Gott begreifen oder beschreiben kann, noch unser Verstehen Gott erfassen kann. Augustinus, der mehrere Bücher über die Trinität geschrieben hat, sagt eigentlich, wenn du es verstehen kannst, ist es nicht Gott. Ha! Mein Ansatz heute ist, für das Verstehen, wir können ihn vielleicht nicht verstehen und die Sache selber. Aber wir können das Unverstehbare an dieser Trinität verstehen. Und dazu ein wunderschönes Bild, was ich von C.S. Lewis habe. Wenn ich nur eine Dimension habe, dann kann ich eine Gerade zeichnen. Eine Linie. Fange ich an, in zwei Dimensionen zu denken, ne? Sie und ihr kennt das Koordinatensystem aus dem Matheunterricht, lange ist es her, dann kann ich schon ein Quadrat zeichnen, bestehend aus vier Geraden. Jemand, der nur in einer Dimension denkt, könnte sich nie ein Quadrat vorstellen. Aber jemand in zwei Dimensionen kann dies. Und wenn wir eine dritte Dimension dazu nehmen, dann können wir sogar aus Geraden und aus Quadraten, aus sechs Quadraten, einen Würfel bilden. Und wieder, jemand, der aus der zweiten Dimension sozusagen kommen würde, mit zwei Dimensionen nur denken würde und sich nur Flächen vorstellen kann, der würde sagen, wie soll das gehen? Und doch, in der dritten Dimension mit drei Dimensionen denkend sozusagen, und das können wir in räumlichen Kategorien denken, können wir einen Würfel erfassen. Das Spannende ist, nachher weist C.S. Lewis darauf hin und meint, aber wir nehmen jede Erkenntnisstufe die Sachen mit. Wir lassen das, was wir erkannt haben, nicht hinter uns. Die Gerade kommt in allem vor. Die Fläche kommt auch im Würfel vor. Total spannend. Und dann sagt er, und wenn es noch was ist. Und manchmal ist es so, dass wir, wenn wir zum Beispiel nur zweidimensional denken würden, also nur in Flächen, und jemand fängt an, sowas zu erzählen von Würfel, dann können wir uns das vielleicht nicht ganz vorstellen, aber manches wird stimmig. Und vielleicht gibt es manchmal Aha-Erlebnisse, selbst wenn wir es nicht richtig denken können. Und dann sagt er, so ist es eigentlich bei Gott. Und wenn wir über Trinität reden, uns fehlt vielleicht die Dimension dazu. Aber nur weil wir uns es nicht vorstellen können, muss es doch nicht heißen, dass es keinen Sinn macht. Dann heißt es vielleicht nur, dass wir noch nicht in dieser Lage sind oder überhaupt nicht in der Lage sind, das vorzustellen. Anderes Beispiel ist, Alexander McCragg hat das gesagt, ziemlich cool, meinte, bei Licht war es im Prinzip so ähnlich. Licht verhält sich manchmal wie ein Teilchen und manchmal wie eine Welle. Und oft, wenn man das beschrieben hat, dann haben die Leute gesagt, das sind doch Widersprüche, es geht nicht. Und irgendwann, wo die Erkenntnis des Menschen so weit war, das zu fassen, hat man gesagt, doch, beides trifft zu. Und um das Wesen des Lichts zu beschreiben, hat man sozusagen eigentlich zwei gegensätzliche Aussagen oder zwei unterschiedliche Aussagen nebeneinander gestellt. So ist es bei Gott. Bloß nicht mit zwei, sondern mit drei. Und warum drei? Naja, die Bibel redet nur von drei. Tja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wenn er sich nur auf dreierlei Weise offenbart hat, vielleicht gibt es ja noch eine vierte, wissen wir aber nicht. Soweit dazu mit dem Verstehbarmachen des Unverstehbaren, warum wir da begrenzt sind. Und mir leuchtet das in gewisser Weise schon ein. Nun wollen wir aber mal zum Hauptpunkt kommen. Wozu aber das Ganze? Das ist so gut. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Wenn ich mit diesem Handy meine Mama anrufe, die viele Kilometer weit weg wohnt, dann habe ich null Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ich gebe es ehrlich zu. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding da zu diesen Telefonmasten da geht und dann weiß ich noch über Satellit oder sonst wo dann wieder runter und dann, was ich aber weiß, ist, dass meine Mama weit weg ist und ich kann sie hören. Und dieser Fakt, dass meine Mama weit weg ist und ich sie hören kann, sagt mir, es gibt da was wie ein Handy und Technologie, die mich drahtlos telefonieren lässt. Sauber. Ich verstehe die Sache nicht, aber die Sache, dass sie funktioniert, zeigt mir, dass es sie gibt. Und das ist sozusagen für mich ein Bild mit der Trinität. Sie macht manches plausibler. Sie lässt uns Gott in einem bestimmten Licht sehen, diese Lehre. Und deswegen brauchen wir sie. Den Menschen, das ganze Erlösungshandeln Gottes, alles lässt es uns klarer oder in bestimmten Licht erkennen. Und man sieht, und umso mehr man sich reindenkt und denkt, wow, ja richtig, natürlich, ich kann es nicht erfassen, aber es macht irgendwie Sinn. Und irgendwann hat man das Gefühl, man ist der Wahrheit mehr auf der Spur. Und genau das versuchen wir jetzt ein bisschen nachzuspüren. Wenn wir die Trinität betrachten, dann gibt es ein klares Verständnis. Einmal zum Erstens über Gott. Über Gott. Die Bibel fängt an und sagt, Gott, nicht fängt an, aber sagt an einer Stelle, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ich muss mal wieder malen. Ja, das ist jetzt unser Symbol für Gott, haben wir ja gelernt. Liebe geht nur, wenn du eine Person bist. Nur Personen können lieben. Ja, sie haben die Fähigkeit, sozusagen für andere zu empfinden, sich in andere reinzudenken, sich für andere hinzugeben. Also muss Gott irgendwie Person sein. Aber Liebe an sich heißt auch, Liebe geht nur in Beziehung. Liebe geht nur, wenn ich anfange, etwas, jemand anderes zu lieben. Deswegen ist Gott viele. Oder andersrum, nur weil Gott viele ist, kann er Liebe sein. Ja? Nur weil Gott viele ist, kann er Liebe sein. Wenn er nur einer wäre, dann könnte er vielleicht allmächtig sein und stark und gewaltig. Aber er würde die Erde machen und den Menschen machen, damit er erst lieben kann. Aber nein, die Trinitätslehre steht dahinter und besagt, Gott schafft den Menschen und schafft die Welt, weil er liebt. Das ist ein Riesenunterschied. Er braucht nicht die Sache, um zu lieben, sondern er ist schon Liebe in sich. Und das beschreibt eigentlich die Trinität. Das ist eine wunderschöne Sache. Da sind die drei Personen und sie lieben auf vollkommene Art und Weise den anderen. Und zwar immer, dass die eine um den anderen trete. Das ist Liebe. Und er dreht sich um den und er verherrlicht den. So wird es beschrieben. Es geht gar nicht darum, die eigene Ehre und Größe zu suchen. Sie suchen andauernd die Ehre und Größe des anderen. Wir lesen das im Johannesevangelium, wie der Vater den Sohn verherrlicht und der Sohn den Vater verherrlicht und der Heilige Geist den Sohn verherrlicht. Sie suchen das Glück des anderen auf vollkommene Art und Weise. Sie suchen die Größe des anderen, die Herrlichkeit des anderen. Sie loben und preisen den anderen. Die Trinität ist sozusagen ein in sich führender Tanz, denn das ist das, was die alten Kirchenväter sagen. Die alten Kirchenväter haben um dieses Phänomen zu beschreiben, haben sie gesagt, diese Dynamik haben sie von Perichorese genannt und das kommt in unserem Wort Choreografie vor, ein Tanz. Die Trinität, Gott selber führt in sich einen Tanz auf und er ist so vollkommen und gewaltig, man dreht sich so um den anderen, dass es eigentlich wie eins ist. Und doch ist er viele, ist er Beziehung. Und das führt dazu, dass Gott das glücklichste Wesen des Universums ist. Stellen Sie sich vor, Sie lieben jemanden und Sie vergessen sich selbst. Sie lieben jemanden über alles und Sie bereit, alles für diese Person zu geben. Und Sie tun das. Und dann merken Sie, diese Person gibt auch alles für Sie und liebt Sie über alles und vergisst sich selbst, um sich zu geben. Wow! Und dann kommen sie zusammen und sie leben und dann entsteht da eine Romanze und dann entsteht eine Beziehung und in alle Ewigkeit Freundschaft. Und sie denken, wow, das ist der Himmel auf Erden. Richtig. Das ist das, was in Gott geschieht. Unendliche, ewige, unvorstellbare Liebe, weil der andere völlig sich um den anderen dreht. Der Himmel, richtig, in Gott selbst. Und das heißt aber auch gleichsam, was ich eben schon angesprochen habe, Gott genügt sich selbst. Hört sich vielleicht krass an. Aber wie gesagt, er braucht Menschen und Welt eigentlich nicht. Weil er in sich ruht, in sich Liebe ist, in sich ja schon vollkommen ist. Und trotzdem kann er von seinem Wesen her Liebe sein und ist es, ohne dass Welt und Menschen gibt. Aber, zweiter Akt, oder erster Akt der Menschheit überhaupt. Er entscheidet sich trotzdem, den Menschen zu machen. Und wir haben eben gehört, er entscheidet sich, den Menschen zu machen. Nicht, weil er ihn braucht und denkt, oh, ich brauche jetzt mal jemanden, den ich gern haben kann. Nee, sondern weil er liebt und sich freut und sagt, ich möchte den Menschen genau damit hineinholen. Und das lehrt uns als nächstes etwas über den Menschen selbst. Über die Schöpfung des Menschen. Das erklärt, warum wir auf Beziehungen gedacht sind. Das erklärt, warum er möchte, dass wir genau in dieser Beziehung leben. Und das ist es. Wenn wir uns vorstellen, dass Gott uns deswegen gemacht hat, weil er so ist, dann möchte er nicht, dass wir irgendwie an ihn glauben. Dann möchte er nicht, dass wir ihn irgendwie nachmachen. Er hätte nur ein Riesenbedürfnis, oder was heißt Bedürfnis, das falsche Wort haben wir gerade gelernt, sondern einen Wille dahinter, nämlich, dass wir hineingenommen werden in diesen gewaltigen Tanz Gottes. Er möchte mit uns tanzen. Das ist eigentlich der Grund. In dem vollkommenen Tanz erweitert er sozusagen und nimmt den Menschen mit hinein. Das ist die Vorstellung. Und er weiß, wenn du das tust, wenn du auch anfängst, lieber Mensch, dich zu vergessen, dich vollkommen um mich zu drehen, dann wirst du Glück haben, so ich das glücklichste Wesen bin. Ich möchte nicht, dass du mich liebst, verehrst und mich in allem suchst und versuchst immer besser zu verstehen, weil ich ein Narzisst bin, der das braucht. Sondern weil ich weiß, es ist dein größtes Glück. Selbsthingabe. Sich an jemanden anders zu verschenken. Und das in einer festen Beziehung. Ist abgeleitet aus dem Wesen Gottes. Und bedeutet für den Menschen das größte Glück. Oh ja. Und dann merken wir schon, sind wir noch nicht ganz. Wir bleiben erstmal da. Ein Zitat an dieser Stelle von C.S. Lewis. Das Selbst ist dazu da, hingegeben zu werden. Und durch diese Hingabe wird es desto mehr es selbst. Und daraufhin wieder umso mehr sich hinzugeben und so fort. Was deshalb dieses System der Selbsthingabe liebt, das, was außerhalb dieser System der Selbsthingabe liegt, das ist einzig und allein die Hölle. Eine Dynamik der Liebe, in die der Mensch mit hineingenommen soll. Nicht nur der Mensch. Wenn wir die Schöpfung betrachten, dann sehen wir genau diese Spannung aus feste Beziehungen, fest aufeinander angestimmt und doch um den anderen kreisend. Jeder für sich als individuelle Person und doch irgendwie aufeinander abgestimmt. In ganz vielen Sachen. Die Organismen, wenn wir hineingucken, funktionieren so. Alles natürliche Leben. Das Universum, die Planeten irgendwie aufeinander zu bestimmen, auf festen Bahnen um andere kreisen und aufeinander abgestimmt und doch jeder für sich. Faszinierend. Und auf einmal merken wir, wow, dieser Schöpfer, der Beziehung ist, der so funktioniert und kreist, hinterlässt seine Spuren in Schöpfung und überall und in dem Prinzip Mensch. Wir kommen aus dem Staunen nicht mehr raus und versuchen ein bisschen zu verstehen, warum das so ist. Ja. Und jetzt kommt der zweite Akt. Irgendwann renne ich den hier noch um. Aber der Mensch hat sich daraus gelöst, aus diesem Tanz. Das ist das eigentlich, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Trennung von Gott. Der Mensch fängt an, um sich selbst zu drehen und sich aus diesem vollkommenen Tanz zu lösen. Und damit wird er eigentlich statisch und ist nicht mehr dynamisch. Er meint, es müsse sich alles um sich drehen. Meine Bedürfnisse, meine Wünsche, mein Ich, meine Ziele. Und wenn es einen Gott gibt, dann hat er sich bitte schön um mich zu drehen. Und das Komische ist, wir verlieren unser Leben, wir verlieren unser Glück, unsere Perspektive. Ja, nicht nur das, nicht nur, dass wir seelisch vereinsamen und uns selbst entfremden, sondern dieses Verhalten bricht auch alle Beziehungen nach außen hin zu den Menschen ab und macht sie so schwer. Wir merken, wir sind eigentlich auf Beziehungen aus und geschaffen, weil er dahinter steckt. Aber wir können es nicht, weil wir uns immer um uns selber drehen. Wir machen alles das kaputt, auf was wir angelegt sind. Und wir leiden unheimlich daran. Und wer das nicht erlebt, sorry in dieser Welt, der ist nicht offen und ehrlich zu sich. Meine ich. Diese stinkige Selbstverliebtheit, wie es ein Bruder, der schon verstorben ist, gesagt hat, dieses ständige um sich selber drehen, diese Selbst- und Ich-Sucht ist unser Problem. Wir sind nicht mehr in Dynamik und wir sind nicht mehr im Tanzen. Und das zieht sich in alles Mögliche hinein. In unser Denken über Gott, in unsere Beziehungen, in der Art, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Das ist eigentlich das grundlegende Problem des Menschen. Und das Problem deswegen auch, wie Menschen untereinander umgehen, der Spruch zwischen Klassen, Rassen, Nationen und einzelnen Beziehungen. Aber, dritter Akt. Gott lässt uns nicht allein. Das ist das Geheimnis, dass ein Teil, können wir einen Teil sagen, er ganz, Mensch wird. Er tanzt dem Menschen hinterher. Er tanzt dem Menschen hinterher sozusagen. In Jesus sucht er ihn und lädt ihn wieder zum Tanzen ein, sich wieder in Bewegung zu setzen, wieder in Schwingung zu kommen, nämlich in seine Schwingung, in seine Beziehung und damit heil zu werden an sich selbst und damit auch wieder heil die Beziehungen um ihn herum werden. Und das geht nur, indem er wieder in Beziehung mit diesem einen kommt und in diesen großen Tanz hineingenommen wird. Dazu ist Jesus gekommen. Wenn wir gucken, warum er kommt, warum er lebt, dann nicht, um uns vorzuleben und zu sagen, pass mal auf, Junge, so hast du zu tanzen jetzt Liebe. Das ist das, was Kirche oft lehrt. Und da sind wir aber vorbei. Nein, er lädt uns ein zu diesem Tanz. Nicht nur zu sagen, Liebe, streng dich an. Es hieße so, ich bin da, du bist da. Nein, sondern er kommt und sagt, ich will dich mit hineinnehmen. Wenn wir uns fragen, wozu ist Jesus, was hatte Jesus davon, dass er gestorben ist? Warum er, dass er sich selbst hingegeben hat? Nichts. Und wir erkennen immer mehr, indem wir über diesen Mann nachdenken, diesen Menschen, der doch Gott ist, dass eine riesengroße Selbsthingabe dasteckt. Und wer von der Schönheit dieser Gnade, dieser Liebe, die sich erweitert, berührt wird, der wird langsam frei und heil von seiner Ich-Bezogenheit. Und auf einmal bricht sie auf und wird frei davon, sich zu vergleichen, frei davon, andere zu benutzen, um seinen eigenen Selbstwert zu steigern, um seinen eigenen Stolz zu festigen, sondern frei davon, wieder zu lieben, wieder in den Tanz einzutreten, auch mit anderen und sich selbst zu geben an andere Menschen, ohne dass die ihm was nützen. Denn das tun wir die ganze Zeit. Wir gehen nur Beziehungen ein, wenn wir was davon haben. Und dazu will er uns wieder befreien. Nein, davon loszukommen. Uns zu investieren, an was festzumachen, ohne dass für uns was bei rauskommt. Und uns wieder in die Freude, in das Glück hineinzunehmen. Dazu ist er gekommen. Und er tanzt den Tanz. Und er will, Heiliger Geist, in uns diesen Tanz, unser Herz dazu befreien. Ja, die Trinität sozusagen selbst, Gott selbst nimmt Wohnung in uns durch den Heiligen Geist. Ich habe schon gesagt, dass es letztlich zur Heilung des Menschen führt und Heilung dieser ganzen Welt. Und das ist der vierte, letzte Akt. Ich hoffe, ich habe noch richtig gezählt. Die Vollendung des Menschen und seiner ganzen Schöpfung. Auch da, ich muss noch kurz hier zurückspringen. Wenn wir nicht trinitarisch denken, dann wird uns das Kreuz unheimlich viel Mühe machen. Das macht uns schon so Mühe. Aber dann stirbt da nämlich ein Mensch und Gott hat seine Freude dran. Und Leute, dann ist das ein bestialischer Gott, der irgendwie Spaß am Blut vergießen hat. Aber wenn ich erkenne, es ist Gott selbst, der hier seinen Tanz führt und den Menschen mit hineinnimmt, sich selbst hingibt, dann ist es eine selbst sich aufopfernde Liebe. Es wird alles falsch, wenn wir Gott nur noch als irgendwelchen Märtyrer sehen menschlicher Seite. Und es verkorkst und es entstellt unser Gottesbild. Und ja, dann wird auch Gott nicht mehr so ein liebevolles Wesen sein. Das nur mal, warum das so wichtig ist, das zu denken oder von daher zu denken oder ja, trinitarisch zu denken. Und jetzt, vierter Akt. Vollendung des Menschen und der Welt. Veränderung der Menschen und der Welt. Verschiedenste Religionen lehren und erkennen auch das Problem, dass hier mit dieser Welt, mit unserem Leben irgendwas nicht stimmt. Und Erlösung von dieser Welt heißt oft entweder, diese Welt löst sich auf oder unsere Seele wird errettet aus dieser Welt hin in den Himmel. Das glauben auch viele Christen übrigens von sich. Die Bibel lehrt etwas anderes. Sie sagt, dass am Ende aller Dinge nicht wir in den Himmel entrückt werden, sondern der Himmel auf die Erde kommt und sich vereint, dieser göttliche Tanz mit seiner Schöpfung und seinem Menschen. Und dann wird alles heil werden und in diesen vollkommenen Tanz hineingenommen werden und werden alle befreit werden. Das ist Ziel der Schöpfung und des Menschseins, nämlich in der Liebesvereinigung mit diesem Gott zu sein und Gott mit seinen liebenden Geschöpfen. Zitat Timothy Keller in Warum Gott? Die ganze Welt wird geheilt werden, wenn sie in die Fülle der Herrlichkeit Gottes hineingezogen wird. Das Böse wird vernichtet werden und das ganze große Potenzial der Schöpfung, das bis zu diesem Augenblick verborgen war, wird sich explosionsartig zu voller Größe und Schönheit entfalten. Es gibt so viel Gutes in der Schöpfung der Menschen. Und doch, sagt dieses Bild, es ist nur ein Schatten von dem, wie es gedacht ist. Und es wird wieder wunderbar und schön werden, wenn es in den Liebestanz Gottes mit hineingenommen wird und sie sich vereinen werden. Und Menschen werden in Einheit und Liebe und Harmonie zusammenleben, ohne ihre Unterschiedlichkeit aufzugeben. Völker, Rassen, Nationen bleiben unterschiedlich und doch eins, weil dahinter ein Gott steht, der viele ist und doch eins. Sonst werden wir Einheit immer nur erzwingen können, indem wir alle eins machen. Aber hier ist einer dahinter, der viele ist und eins. Und deswegen kann er die Vielfalt auch zu einer Einheit führen in Liebe. Versteht ihr, verstehen Sie, wie viel daran hängt, dass Gott viele ist und eins? Mich lässt dieses Geheimnis immer mehr staunen und doch so viel entdecken. So viel Schönes ist daran zu entdecken. Und doch, C.S. Lewis bringt es auf den Punkt, er sagt, du kannst es nicht verstehen, aber du kannst hineingehen. Ob es nun H2O ein gutes Bild ist oder nicht? Es tut echt gut. Und das ist, was Gott will. Ja, staunen darüber, wenn wir über nachdenken. Aber was er möchte ist, nimm mein Angebot an. Mein darf ich bitten in Jesus Christus. Einladung zum Tanz mit mir. Du völlig in mir, ich völlig in dir. Und dann dich befreien von deiner eigenen Zentrierung und der Angst, dass du immer was verlierst, zu kurz kommst oder sonst was. Um dich wirklich zu befreien zu wirklicher Liebe. In mir, in Beziehung mit mir. Amen.